ARD. Hi, mein Name ist Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast, da steige ich tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und am Ende jeder Folge gibt's ein Rezept für euch. Diesmal ein indisches Linsendal.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Ich möchte für meine Kinder da sein können und seit Jahren kann ich das nicht. Also ich mache es. Aber sie müssen immer damit rechnen, Mama ist wieder im Krankenhaus. Immer.
Furchtbar, ne? Das ist Britta Lehmann und die war vor 2 Jahren bei den Ernährungsdocs auf dem Praxisboot. Sie war wirklich in den vergangenen Jahren, ja, jedes Jahr mindestens einmal im Krankenhaus, um sich Nierensteine entfernen zu lassen. 15 Mal insgesamt. Und Nierensteine sind natürlich auch mit heftigen Schmerzen verbunden. Und auf Dauer drohen auch langfristige Schäden an der Niere. Britta hat sich, obwohl die Nierensteine sie extrem belastet haben, noch nie mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Und dafür begrüße ich jetzt herzlich unsere NDR-Ernährungsdoc Viola Andresen. Hi Viola.
Hi Julia.
Viola, du bist Fachärztin für Innere und Ernährungsmedizin und leitest das Bauchzentrum am Medizinikum in Hamburg. Magen und Darm sind so deine Spezialgebiete und du gestaltest auch in Deutschland die Leitlinien dafür mit, wie Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten behandelt werden sollten. Sind Nierensteine für dich in deiner Arbeit auch ein Thema? Also wie viele Menschen betrifft das so in Deutschland?
Ja, tatsächlich, da betrifft das sehr, sehr viele Menschen. 10% der Deutschen leiden mindestens einmal in ihrem Leben an einem Nierenstein. Wow. Dabei sind Männer übrigens deutlich häufiger betroffen als Frauen. Und natürlich sind Nierensteine auch oft Folge von bestimmten Ernährungsgewohnheiten unserer westlichen Gesellschaft. Und insofern ist das natürlich ein Top-Thema für die Ernährungsdocs.
Ja, wir werden heute auch einiges über Nierensteine erfahren und über sie sprechen und auch, wie man sie verhindern kann tatsächlich. Und dabei wollen wir eben auch auf einen Aspekt besonders eingehen, nämlich auf Proteine. Da gibt es ja Unterschiede zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinen. Und wir gucken mal drauf, auf welche man bei Nierensteinen besser verzichten sollte. Aber erstmal möchte ich kurz darauf eingehen, wonach es hier riecht.
Ja, lecker, ne?
Irgendwie so, also würzig. Was hast du mir heute mitgebracht?
Ja, willst du vielleicht mal die Deckel lüpfen und gucken, so wie im Edelrestaurant die schönen silbernen Glocken.
Ja.
Mal gucken. Achtung.
Tata. Rot, fruchtig, könnte Tomatensoße sein. Oder, ach nee, das ist sogar eine Bollo.
Oh,
sogar
siehst du mal.
Eine Bolognese. darf ich probieren?
Ja, unbedingt. Wir wollen doch immer was Leckeres für dich aussuchen.
Guck ich mal.
Jetzt aber vielleicht vorab die Frage, bist du Vegetarierin?
Also ich bin Flexitarierin, nennt man das ja. Also ich esse nicht viel Fleisch, aber ab und zu schon.
Na gut, dann kannst du auf jeden Fall von beiden Tellern probieren. Also,
gucken wir nochmal.
Und guck mal darauf, ob die ganz unterschiedlich schmecken oder ob du den Unterschied überhaupt merken würdest. Jetzt habe ich natürlich schon so ein bisschen was verraten, aber kannst du dir auch schon fast denken. So, und wie schmeckt die?
Auf jeden Fall sehr lecker. Schmeckt ganz anders.
Schmeckt ganz anders sogar, okay.
Mal gucken, aber also auch nicht schlecht. Also ja, wirklich, wirklich sehr, sehr lecker.
Also du würdest zumindest sagen, beide kann man essen?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, wunderbar. Das ist auch wirklich ganz interessant, denn beide Soßen sind tatsächlich genau gleich gekocht, gleich gewürzt, mit den gleichen quasi italienischen Geheimwaffen. Zum Beispiel auch ein bisschen Zucker, wenn die Kenner wissen, dass man damit die Tomatensauce noch ein bisschen versüßen kann. Das ist natürlich auch ein Geheimnis der guten Bolognese. Und dann natürlich ganz wichtig, dass man das immer lange köcheln lässt. Aber es gibt eben natürlich zwischen diesen beiden Soßen noch einen ganz wichtigen Unterschied. Und das hast du wahrscheinlich schon mal rausgeraten.
Naja, also die eine wird mit Fleisch sein und die andere ja mit, weiß ich nicht, veganem Fleischersatz vielleicht?
Sehr gut, genau. Das eine ist eine Hackfleisch, halb Schwein, halb Rind, Bolognese-Soße und das andere ist eine vegetarische Bolognese mit Sojaschnetzeln. Und würdest du jetzt sagen können vom Geschmack her, welches welche Soße war?
Ja, also ich würde mal tippen, dass das hier die vegetarische ist.
Ja,
genau. Weil das, ich kann gar nicht sagen, wie das, aber es schmeckt halt anders auf jeden Fall. Nicht schlechter, aber anders.
Okay, ja gut. Also man ist natürlich schon ein Unterschied, ne? Aber das ist ja so ein bisschen das Thema, was wir heute auch näher behandeln wollen. Was ist der Unterschied zwischen jetzt pflanzlichen Proteinen und tierischen Proteinen? Und Sie haben halt jetzt in der vegetarischen Bolognese die Sojaschnetzel drin als eben vegetarische Proteinvariante.
Und was besser bei Nierensteinen ist, da sprechen wir gleich drüber. Und damit sind wir auch wieder bei Britta und ihre Geschichte, die besprechen wir jetzt.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Britta hatte ja schon richtig oft Nierensteine, die auch wirklich operativ entfernt werden mussten. Was bedeutet das denn auf Dauer so für den Körper?
Na, das ist natürlich jedes Mal extrem schmerzhaft und natürlich auch dann sehr anstrengend. Und letztlich belasten die Nierensteine auch irgendwann dann die Nieren. Das kann auch sein, dass dann irgendwann die Nieren nicht mehr so richtig gut arbeiten können.
Das ist ja auch ein Thema, über das sich Britta sehr, sehr große Sorgen gemacht hat.
Dass ich in ein paar Jahren an der Dialyse hänge. So ist die Prognose.
Ja, da muss man ganz klar sagen, das war in Brittas Fall durchaus ein realistisches Risiko. Und das galt es natürlich auf jeden Fall zu verhindern. Und nun muss man natürlich aber auch sagen, dieses Beispiel von Britta mit so vielen Nierensteinen, das ist schon ein extremes Beispiel. Und sie war da auch familiär vorbelastet. Auch wiederum ihre Nachkommen, zwei ihrer erwachsenen Söhne hatten auch schon mit Anfang 20 Nierensteine. Also da ist ganz klar auch eine genetische Veranlagung gewesen in ihrer Familie. Aber natürlich kann man eben auch dann den Zusammenhang mit der Ernährung noch mal näher analysieren. Und da kam dann auch ganz klar raus, dass doch bei den Nierensteinen an der Schraube Ernährung wirklich gut gearbeitet werden konnte.
Ja, was habt ihr da für Knackpunkte gesehen?
Das Hauptproblem war bei ihr wirklich das tierische Eiweiß, Aha. Das bei Nierensteinen eben oft eine Rolle spielt. Und Britta hat wirklich sehr viel Fleisch gegessen, das hat sie damals erzählt.
Gulasch, Schnitzel, grobe Bratwurst, Frikadellen, Hackbraten. Fleisch ist leider wirklich, ich esse auch jedes Fleisch, außer Innereien. Das ist so, wenn ich den Wochenplan mache, das erste, so, welches Fleisch essen wir denn? Fleisch ist mein Gemüse.
Ja, das war so die Ausgangssituation beim Ernährungstagebuch. Da kam dann bei Britta raus, sie und ihre Familie, die haben wirklich jede Woche 7 Portionen Fleisch gegessen. Also na, jeden Tag eben. Und dazu kamen dann noch super viele Milchprodukte. Also wirklich eine ganze Menge tierisches Eiweiß.
Ja, und davon musste sie unbedingt weg. Und zwar radikal. Das war der erste wichtige Punkt.
Und warum ist gerade tierisches Eiweiß bei Nierensteinen ich sag mal, gefährlich?
Eine proteinreiche Ernährung verursacht eine hohe Säurelast für den Körper und gerade tierische Proteine können den Harnsäurespiegel erhöhen und die Kalziumausscheidung beeinflussen. Und das ist eben so ein wichtiger Aspekt bei den Nierensteinen. Und deswegen kann weniger tierisches Eiweiß hilfreich sein. Insbesondere gilt das auch bei Harnsäuresteinen.
Okay, also Britta sollte tierisches Eiweiß wirklich reduzieren. Und man muss sagen, sie war selber erstaunt, dass es ohne Fleisch tatsächlich auch geht. Und hat immer wieder kleine Videobotschaften geschickt.
So, heute kochen wir das erste Mal eine fleischlose Gemüsepfanne. Nur ist sie fertig, die Matschepampe. Mal sehen, ob ich das gleich mag. Ja, blöd, ich muss leider zugeben, war super lecker. Ich hätte es nicht gedacht.
Ja, also so blöd ist das ja gar nicht, ne?
Aber lustig, wie sie das schon nannte, so Matschepampe und dann plötzlich, oh Mist, das schmeckt doch eigentlich richtig lecker.
Ja, ich habe auch letztens festgestellt, gesundes Essen, das sieht oftmals gar nicht so appetitlich aus, aber es schmeckt tatsächlich dann doch auch sehr, sehr gut oft.
Toll, wie Leute, wie die Leute dann reagieren und dann doch so überrascht sind, wie lecker das sein kann.
Wie ohne Fleisch und das schmeckt trotzdem. Ja vielleicht auch gerade deshalb. Aber das war ja auch noch nicht alles, was sie beachten sollte, ne?
Ja, genau. Also Britta hatte Kalziumsteine und das ist mit 80% auch die häufigste Form von Nierensteinen. Nur 5-10% etwa haben Harnsäuresteine. Bei Britta war eben auch wichtig darauf zu achten, dass sie genügend Magnesium und Kalzium über die Nahrung zu sich nehmen muss. Das klingt vielleicht erstmal paradox, aber da kommen wir gleich noch drauf, warum das tatsächlich dann sinnvoll ist, das zu sich zu nehmen. Und sie sollte auf der anderen Seite Salz vermeiden, maximal einen halben Teelöffel am Tag. Das ist gar nicht so einfach, wenn man überlegt, wie viel tatsächlich allein in den verarbeiteten Lebensmitteln an Salz eigentlich oft enthalten ist. Ne?
Oh ja, da habe ich mich letztens auch mal mit befasst für ein Video und mein Essen getrackt. Über Salzfallen und Salzsensitivität, da haben wir ja in Folge 24 schon mal sehr ausführlich gesprochen. Also da gerne mal reinhören. Und was war noch wichtig?
Ja, sie sollte eben ausreichend trinken vor allen Dingen. Am besten bicarbonathaltiges Mineralwasser. Das ist letztlich Kalk, der übrigens auch in sehr hartem Leitungswasser enthalten ist. Und dieses Wasser wirkt dann so ein bisschen säureneutralisierend und hilft dann auch unterstützend gegen Nierensteine.
Ja, da brauche ich ja nur aus dem linksrheinischen Köln aus dem Hahn trinken.
Genau, und dann ein ganz wichtiges Stichwort ist dann noch die Oxalsäure. Die sollte man unbedingt meiden, wenn man zu Nierensteinen tendiert, weil eben gerade Calcium und Oxalsäure zusammen eben diese klassischen Calcium-Oxalatsteine Beispiel.
Aha. Oxalsäure habe ich schon mal gehört. Die ist in Rhabarber, glaube ich, viel drin und auch in Spinat, oder?
Ja, auch, genau. Und aber auch zum Beispiel in roter Beete, Amaranth und vor allen Dingen auch ganz kritisch in Kakao, also alles mit Schokolade.
Okay, also Magnesium, Kalzium, viel trinken, wenig Salz und eben oxalsäurehaltige Lebensmittel vermeiden. Und das waren eben alles so Punkte, auf die Britta achten sollte. Und ihr habt ihr dann auch mal erklärt, warum es eben wichtig ist, bei Nierensteinen diese Ernährungsempfehlungen auch wirklich zu beachten.
Ja, genau, dazu muss man zunächst einmal wissen, dass die Nieren natürlich so ein bisschen so unsere Waschmaschine sind. Sie befreien unser Blut von Gift und Abfallstoffen und alles, was eben ausgeschieden werden soll, wird durch die Nieren durchgeleitet, letztendlich aus dem Blut rausgewaschen und dann über die Harnleiter runter zur Harnblase weitergeleitet und dann geht's eben mit dem Urin ab.
Also das heißt, die Nierensteine sind eigentlich auch so eine Art Abfallprodukt?
Ja, also man kann grundsätzlich schon sagen, dass Nierensteine im Prinzip feste Ablagerungen sind, die sich im Nierenbecken bilden. Das liegt einfach daran, dass im Harn zu viele Salze sind, die zusammen auskristallisieren können, wenn die Umstände entsprechend sind. Also wenn es zum Beispiel zu sauer ist und dann die Bedingungen so sind, dass diese Salze nicht mehr gelöst sind, sondern auskristallisieren. Und dann gibt es eben die Nierensteine, die sich in der Niere oder in den Harnleitern ablagern. Und genau davon war Britta betroffen. Und wir wissen eben auch, dass auch eine genetische Veranlagung dazu beitragen kann. Und natürlich eben auch das ungünstige Essen.
Und das heißt aber auch, kann man über die Ernährung dann bestehende Nierensteine auch wegbekommen?
Nein, die Steine, die sich bereits gebildet haben, die kriegt man nicht mehr aufgelöst. Aber die richtige Ernährung kann eben helfen, dass sich keine neuen Steine mehr bilden. Also das Risiko auf jeden Fall deutlich zu reduzieren. Denn wir wissen, dass wer einmal Nierenstein hatte, auch ein hohes Risiko hat, nochmal wieder neu welche zu bekommen.
Das heißt aber dann, dass die Nierensteine eigentlich immer operativ entfernt werden müssen?
Das hängt so ein bisschen von der Größe ab. Es gibt eben auch die kleineren Steine, die machen sich auf die Wanderschaft und können einfach über den Urin ausgeschieden werden. Dann merken manche Menschen, dass sie plötzlich Blut im Urin haben, weil dann irgendwie die Harnleiter oder so verletzt worden sind. Wenn sie richtig groß sind, dann bleiben sie im Nierenbecken liegen, dann werden sie gar nicht abtransportiert. Und die mittleren, die bleiben dann oft im Harnleiter stecken. Und das ist das, was diese unglaublichen Schmerzen macht. Dann gibt es diese Koliken, weil der Stein macht sich auf den Weg von der Niere in die Richtung Blase und bleibt dann im Harnleiter stecken. Mm. Und der Harnleiter ist ja auch so ein Muskelschlauch und der macht dann Krämpfe und das macht höllische Schmerzen, typischerweise auf der Seite, wo der Stein klemmt, also rechts oder links, diese berühmten Flankenschmerzen. Kann dann auch Blut im Urin machen. Das sind so typische Symptome, wo man auf jeden Fall dann zum Arzt gehen sollte.
Also das stelle ich mir richtig, richtig schmerzhaft vor, wirklich heftig. Ich meine, ne, wenn man sich mal vorstellt, da ist so ein Fremdkörper, der irgendwo durch möchte, wo es zu eng ist, wo er nicht durchkommt, dass das wehtut, das kann man sich wirklich vorstellen. Und da kann man sich auch vorstellen, dass die Bereitschaft von Britta, dagegen irgendwas zu tun, wirklich riesig war. Vor allem eben weg von dieser fleischlastigen Ernährung, weg von dem tierischen Eiweiß, das fiel ihr wirklich am schwersten, ne?
Ja, aber sie hat es dann am Ende tatsächlich doch wirklich richtig konsequent durchgezogen, weil sie tatsächlich auch verinnerlicht hat, wie wichtig dieser Punkt bei den Nierensteinen ist und weil sie einfach erlebt hat, wie belastend diese Koliken sind und einfach auch das Problem, dass sie immer ins Krankenhaus musste. Also das war natürlich wirklich in der Waagschale dann doch deutlich schlimmer, als auf Fleisch zu verzichten.
Ja, und sie hat sogar ihre Kinder mit einbezogen und manchmal haben sie auch davon profitiert, ohne es zu wissen, weil Britta dann ein bisschen getrickst hat.
Die Kinder finden es noch nicht so toll, aber das hört. Sie kriegen seit Wochen, wenn sie Wurst auf ihr Brot wollen, kriegen sie vegetarische Wurst. Haben sie nicht gemerkt. Wenn ich Hackgerichte mache, kommt da veganes Hack. Haben sie auch nicht gemerkt. Also so trickst sich die halt aus. No? Läuft.
Und dann kam Britta nach einem halben Jahr zur Kontrolle zu euch und ihr ging es wirklich viel, viel besser.
Also seit kurzem, noch nicht ganz so lange, sind die Schmerzen fast weg, die ich sonst immer hatte.
Also wirklich fantastisch, wie man nach so einer langen Leidensgeschichte da dann auf einmal eine Besserung merken kann. Wirklich faszinierend und toll, dass sie es durchgezogen hat.
Ja, und Brittas oberstes Ziel war ja auf jeden Fall das Risiko einer Dialyse zu vermeiden und das also zumindest maximal zu reduzieren oder zumindest ihren Teil dazu beizutragen. Und da war sie wirklich genau auf dem richtigen Weg.
Normalerweise würde ich ja an dieser Stelle einen Ausschnitt zeigen aus einem Videocall, um eben zu erfahren, wie es Britta heute geht. Das hat leider aus persönlichen Gründen nicht geklappt. Aber Britta hat uns am Telefon zumindest erzählt, dass sie mit der Ernährungsumstellung weitergemacht hat. Und dass ihre große Sorge, nämlich dass die Nieren eben so stark verkalken, dass sie an die Dialyse müsste, dass das nicht stattgefunden hat. Also zumindest ist nicht weiter vorangeschritten, die Verkalkung der Nieren. Und ja, ein ganz wesentlicher Punkt bei Britas Ernährungstherapie war ja die Umstellung von weniger tierischen zu mehr pflanzlichen Proteinen. Und was es mit diesen unterschiedlichen Proteinen auf sich hat, da gucken wir jetzt mal genauer drauf.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Viola, wenn ich jetzt kein Thema mit Nierensteinen habe, ne, was ist denn wichtig zu wissen jetzt zum Thema pflanzliche, ich sag mal, versus tierische Proteine?
Naja, also Proteine begegnen uns ja als eine der großen Grundbausteine der Ernährung. Sogenannte Makronährstoffe sagen wir ja auch da. Und die anderen Makronährstoffe sind ja die Kohlenhydrate und die Fette. Und genau wie bei Fetten und bei Kohlenhydraten gibt es natürlich Unterschiede. Proteine sind eben nicht gleich Proteine und das kann eben gerade bei sowas wie bei Nierensteinen ganz relevant sein.
Ich habe für mich eigentlich immer abgespeichert, Proteine sind die Guten.
Ja, genau. Proteine haben einen guten Ruf und das auch ganz zu Recht. Sie bilden und reparieren Zellen, sie bauen die Muskeln auf, transportieren Sauerstoff in die Zellen. Also sie haben eine ganz wesentliche Rolle in vielen Stoffwechselfunktionen.
Und so ganz grundsätzlich, in welchen Lebensmitteln stecken jetzt besonders viele Proteine?
Also tierisches Protein steckt ja vor allen Dingen in Milchprodukten, Fisch, Eiern, aber eben auch in Fleisch. Und pflanzliches Eiweiß ist ein bisschen unterschiedlich, wie eiweißreich die Pflanzen sind. Besonders heben wir immer hervor Samen, Pilze, Getreide, Nüsse und vor allem auch Hülsenfrüchte wie Ackerbohnen und Erbsen. Und natürlich an vorderster Front Soja oder Lupinen, die eben oft genutzt werden, um daraus eben den Fleischersatz zu bilden, wenn man dann eben kein Fleisch essen will.
Habe ich ja auch gerade eben hier schon mal probiert. Und wie unterscheiden sich jetzt diese pflanzlichen von den tierischen Proteinen?
Also die Proteine sind ja zusammengesetzt aus den kleinen Bausteinen, den sogenannten Aminosäuren. Und wir haben bestimmte Aminosäuren, die unser Körper selber herstellen kann und andere, die wir nur mit der Nahrung zu uns führen können. Und das sind die sogenannten essentiellen Aminosäuren. Und diese essentiellen Aminosäuren sind eben besonders gut in tierischen Proteinen tatsächlich enthalten, weil uns dieses tierische Protein am ähnlichsten ist und wir deswegen über tierische Eiweiße am schnellsten sozusagen unsere ganzen Grundbausteine zusammensammeln können.
Das heißt jetzt aber, also jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, weil wir ja eben gesagt haben, so tierische Proteine waren jetzt bei den Nierensteinen auf jeden Fall nicht so gut. Das heißt, also normalerweise würde man dann aber sagen, ja, her mit dem Steak und der Hähnchenbrust und möglichst tierische Proteine essen.
Ja, also es kann auf jeden Fall ein Vorteil sein, also wenn man jetzt mal die Nierensteine beiseite lässt, weil sozusagen die tierischen Proteine eine sogenannte höhere biologische Wertigkeit haben. Das heißt, wir haben mehr essentielle Aminosäuren pro Protein und das ist eben auch für uns, für unseren Körper schneller aufzunehmen und schneller verfügbar. Und deswegen können wir das gut nutzen. Aber die pflanzlichen Proteinquellen können eben auch sehr gut diese Aminosäuren liefern. Wir müssen eben nur sehr viel mischen, um tatsächlich auch diesen Bedarf an den essentiellen Aminosäuren abzudecken.
Das würde mich jetzt aber mal interessieren. Also ne, normalerweise ist ja von euch immer die Devise, pflanzliches Protein war ja jetzt hier am Anfang auch so. Jetzt heißt es, tierisches Protein können wir besser aufnehmen. Aber was heißt hier mischen? Also wie sieht das dann aus?
Genau, also wie gesagt, man muss ja immer das Gesamtpaket betrachten. Und man kann vielleicht sagen, die tierischen Proteine sind vielleicht erstmal besser verfügbar als die pflanzlichen. Aber wir haben dann immer das Problem, dass wir auch die ganzen gesättigten Fettsäuren dabei haben, alle anderen ungünstigen Dinge, gerade auch Fleischprodukte. Deswegen muss man das Gesamtpaket angucken. Und bei den pflanzlichen Proteinen haben wir natürlich sehr, sehr viel andere günstige Stoffe dabei. Und selbst wenn bestimmte Pflanzen vielleicht nur ein gewisses Repertoire an den essentiellen Aminosäuren haben, kann man das gut durch Mischen von verschiedenen eiweißreichen Pflanzen auch gut abdecken. Und das heißt, wichtig ist, dass man sich eben da abwechslungsreich und gut gemischt ernährt. Insbesondere Hülsenfrüchte und Getreide zum Beispiel ergänzen sich da sehr gut. Und das ist zum Beispiel ganz interessant. Bei vielen traditionellen Gerichten weltweit sind oft gerade schon diese verschiedenen pflanzlichen Proteinquellen ideal kombiniert. Zum Beispiel Reis mit Linsendal in Indien oder rote Bohnen mit Mais oder Weizentortillas in Mittel- und Südamerika oder auch in Deutschland Linsen und Spätzle in Süddeutschland. Das sind tatsächlich witzigerweise ernährungswissenschaftlich total kluge Kombinationen und auch lecker. Und bei den Spätzle hat man ja dann auch eventuell noch die Eier dabei und dann auch ein paar tierische Proteine dabei. Das ist also dann doppelt gemoppelt gut.
Also spannend. Wahrscheinlich hat aber jetzt bei der Erfindung des Linsendals in Indien noch keiner daran gedacht, die richtige Mischung an essentiellen Aminosäuren hinzukriegen, oder?
Ja, wer weiß. Wir haben ja auch die Idee, es gibt so eine Art evolutionäres Urwissen über Ernährung. Wir haben ja doch immer wieder erfahren, dass viele urtümlichen Ernährungsweisen total gesund waren. Und insofern, wer weiß, ob das da nicht doch eine Rolle mitgespielt hat. Aber es gibt noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt, den man beachten sollte, wenn man tierisches oder pflanzliches Protein miteinander vergleicht.
Umwelt zum Beispiel, also Klimawandel.
Ja, genau, stimmt. Also der Klimawandel ist natürlich auch immer ein Thema, der uns im Kopf bleiben sollte. Aber jetzt, was die rein medizinischen Vor- und Nachteile für unseren Körper angeht, an den pflanzlichen Proteinen hängt halt einfach noch ganz viel mehr Gesundes mit dran. Da haben wir die Ballaststoffe zum Beispiel. Die sind ja sehr wichtig. Darüber haben wir ja schon in vielen Podcast-Folgen gesprochen. Mhm. Dann haben wir auch die vielen gesunden, ungesättigten Fette und vor allem auch die sekundären Pflanzenstoffe, Vitamine und Ballaststoffe. Demgegenüber haben wir eher vielleicht ungesunde, jetzt gesättigte Fette bei den Fleischprodukten zum Beispiel.
Also muss man ganz klar sagen, im Gesamtpaket punktet eben das pflanzliche Protein dann doch mehr als das Fleisch.
Ja, genau. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch Abzüge in der B-Note beim tierischen Protein. Denn wir wissen ja einfach, dass viel Fleischkonsum der Verzehr von viel tierischem Eiweiß ein höheres Sterberisiko mit sich bringt. Und wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass die Menschen in dem Fall einfach häufig deutlich zu große Fleischmengen essen und das dann auch oft noch in ungesunder Form, also in verarbeiteter Form wie Wurst. Da ist sehr viel Fett drin, da sind Konservierungsmittel drin, Phosphate, viel Salz, also insgesamt sehr viele ungesunde Nahrungsbestandteile. Und die werden eben bei diesen produzierten Fleischprodukten mitgegessen. Und das macht tierisches Protein oft insgesamt ungesunder, insbesondere wenn es eben aus Fleisch stammt.
Also ich fasse das nochmal zusammen. Pflanzliches Protein, das ist eben so als... Ja, mit den ganzen Nährstoffen, die es mit sich bringt, ne, da punktet es eben wirklich. Und vor allem, wenn wir uns jetzt vegan ernähren, Vegetarier essen ja auch Eier und Milchprodukte, also eben schon auch tierisches Protein, aber sich vegan ernährende Menschen, die müssen eben gucken, dass sie möglichst viele unterschiedliche Proteinquellen mischen, um eben wirklich an alle essentiellen Aminosäuren auch in ausreichender Menge ranzukommen, ne?
Ja, genau. Und es gibt übrigens noch einen ganz anderen interessanten Punkt allgemein zu Proteinen. Es ist wohl so, dass die Proteine uns so wichtig sind für den Körper, dass er uns so lange weiter essen lässt, bis wir genügend Proteine aufgenommen haben. Und vielleicht hast du auch schon mal gemerkt, so wenn man so Kohlenhydrate isst, da gibt es oft überhaupt gar kein Stoppen. Da kann man immer weiter essen, wenn man so die Tüte Chips hat zum Beispiel, ne? Und das ist eben auch so ein Thema, weil wir oft auch bei Menschen, die abnehmen sollen, das Thema Proteine haben. Bei den Proteinen kommt irgendwann das natürliche Sättigungsgefühl viel besser als zum Beispiel bei Kohlenhydraten. Und der Körper hört oder sendet das Signal, es ist genug gegessen und man hört auf zu essen.
Ach, guck mal, das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Vor allem, wenn man eben abnehmen möchte. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt so eine große Portion Nudeln esse, da merke ich das aber schon, dass das irgendwann auch genug ist.
Ja, aber es kommt dann oft auch so ein bisschen verzögert und dann zu dem Zeitpunkt hat man dann schon viel zu viel gegessen.
Ja, das stimmt, das kenne ich auch sehr gut. Also mir mal mich selbst mehr Proteine einbauen statt Kohlenhydrate. Dann bin ich aber mal sehr gespannt, was wir jetzt mit diesem ganzen Hintergrundwissen Leckeres kochen und welche Sorte Protein ich jetzt in dem Körbchen finden werde.
Das Ernährungsdocs-Rezept.
Ja, lass uns doch mal reinschauen. Ich glaube, es ist ein Gericht, was dir sehr schmecken wird.
Ja, dann bin ich aber
mir schmeckt es auf jeden Fall total.
Was haben wir denn? Also wir haben hier ganz viele Kräuter, sich auf jeden Fall schon mal. Und Basmati-Reis und gelbe Linsen. Ah, guck mal hier, Reis und Linsen. Hast du eben angesprochen.
Genau, ne? Optimale Kombination.
Da haben wir auf jeden Fall die optimale Kombination, dass wir auch unseren Körper hier mit allen essentiellen Aminosäuren versorgen können. Was wird das denn?
Ja, das wird ein Linsendal mit Reis. Das ist ein sehr geeignetes Gericht. Und jetzt habe ich ja dir gelbe Torlinsen mitgenommen, die bekommt man in Asialäden. Aber man kann natürlich auch andere Linsen nehmen, also die man auch überall, also rote Linsen oder was auch immer. Also Linsen sind in jeder Farbe und Form gut.
Sehr gut. Da muss man natürlich dann immer auf die Packungsanweisung gucken, wie man die zubereitet, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Mhm. Dann haben wir hier noch Tomaten, Chilis, sogar etwas Honig. Und diese ganzen Kräuter, die kenne ich teilweise. Also ich habe noch nie, hier sind Curryblätter, die habe ich noch nie als Blätter so gesehen. Das finde ich ja auch cool. Kreuzkümmel haben wir außerdem drin. Kurkuma, der darf natürlich überhaupt gar nicht fehlen.
Genau.
Und
Sind natürlich auch die Dinger, die man einfach, das sind die Dinge, die man auf jeden Fall beim Curry ja auch dazu machen muss, damit es ein Curry wird. Mhm. Aber gleichzeitig haben sie ja auch sehr viele gesunde Eigenschaften. Antientzündlich, also geben dem Geschmack die Farbe.
Mhm. Genau.
Das sind alles wunderbare Bestandteile.
Senfkörner. haben wir hier noch, genau. Kriegt man die auch? Kriegt man das auch alles in so einem Asialaden?
Ja, dann, typischerweise. Also alles, wenn man für asiatische Gerichte, kriegt man eigentlich meistens die Bestandteile in so einem Asialaden.
Und dann habe ich hier noch die Anissterne. Die kommen dann da auch mit rein, ne?
Dann haben wir noch Tomaten, Chili, Honig und eine Zitrone.
Ja, und was macht man jetzt alle damit?
Ja, genau. Also die Linsen, die sind ja jetzt getrocknet hier gewesen. Die weicht man idealerweise am Vortag ein oder wäscht sie vor allen Dingen auch vor dem Kochen noch kurz ab. Und dann kommen sie eben in den Topf. Frisches Wasser dazu. Das sollte etwa so 4 Zentimeter hoch stehen. Mhm. Dann den Sternanis dazu und für eine Stunde köcheln lassen, bis sich die Linsen mit dem Löffel zerdrücken lassen.
Okay, und die Gewürze dann einfach da rein?
Nein, die werden separat angedünstet. Senfsamen, Kreuzkümmelsamen, Nelken, Chili und die 6 Curryblätter 1 bis 2-3 Minuten anrösten, bis es ganz schön duftet.
Das kann ich mir so richtig vorstellen. Also das ergibt ja immer Aroma, ne? Wenn man irgendwie Gewürze oder alles Mögliche vorher mal so ein bisschen anröstet.
Ja.
Und die Tomaten, wo kommen die dann rein? Zu den Gewürzen oder zu den Linsen?
Ja genau, die hackt man und packt sie dann zu den Gewürzen und dann lässt man das Ganze noch etwa 5 Minuten köcheln, bis sie ein bisschen zerkocht sind. Dann kommt noch Kurkuma, Salz, Honig und Zitronensaft dazu, weiter köcheln lassen und das Ganze dann kräftig unter die Linsen mischen und dann noch ziehen lassen und dann vielleicht noch ein Glas Wasser dazu, je nachdem, wie dickflüssig oder dünnflüssig man das auch gerne haben möchte. Und dann würde man das auch noch ein bisschen weiter köcheln lassen, so etwa 15 Minuten und dann serviert man das einfach mit dem Reis.
Sehr gut. Also ich finde, das klingt richtig, richtig lecker. Das ist natürlich was, wo man sich ein bisschen Zeit nehmen muss, ne? Aber vielleicht auch ein Gericht, was man eben gut vorbereiten kann.
Genau, das ja. ist ideal, genau.
Kann man dann ja auch am nächsten Tag noch essen. Ich sehe hier jetzt noch so ein bisschen Gemüse, also Fenchel oder Spitzkohl.
Ja, genau, das kann man am Ende auch zum Beispiel noch reinmischen. Das schmeckt sehr lecker, aber man kann auch andere Varianten sich selber überlegen. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt.
Also wieder so ein Gericht, wo man einfach viel auch experimentieren kann. Aber das mit den vielen Gewürzen hier, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Also da muss ich mich auch mal ranwagen an so einen Linsendal.
Ja, ein bisschen Zeit mitbringen.
Genau. Vielen Dank, Viola, für das leckere Rezept und die spannenden Infos.
Ja, ich hoffe, es hat dir geschmeckt und viel Spaß beim Kochen.
Ja, danke schön. Ich war ja vorher schon ein Protein-Fan, muss ich sagen, ne? Und ich fand aber jetzt echt nochmal spannend, diese Unterschiede zwischen pflanzlichen und tierischen Proteinen mal so richtig in der Tiefe zu erfahren und verstanden zu haben. Wir verlinken euch natürlich wie immer das Rezept auch in unseren Shownotes. Und jede Menge weitere Rezepte und auch spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt daran, und das ist uns auch wirklich wichtig, wenn ihr eine radikale Ernährungsumstellung machen wollt, also jetzt nicht unbedingt nur ein paar pflanzliche Proteine essen, dann solltet ihr das wirklich am besten immer von einem Arzt oder einer Ärztin begleiten lassen. Autorin dieser Folge ist Tina Roth und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD Audiothek. Einfach auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns doch gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder vielleicht auch neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Zum Schluss an dieser Stelle wie immer noch ein Hörtipp für euch. Wenn euch Fragen durch den Kopf gehen wie: Ist Bio wirklich besser als ein konventionell hergestelltes Produkt? Oder warum ist ein Haferdrink teurer als Kuhmilch? Oder können Mastschweine artgerecht gehalten werden? Dann seid ihr genau richtig beim neuen Landwirtschaftspodcast 63 Hektar von NDR Niedersachsen. 63 Hektar ist übrigens die Durchschnittsgröße eines deutschen landwirtschaftlichen Betriebs. Und in dem Podcast sprechen Stadtkind Andreas Kuhlage und Landwirtin Maja Mockwitz miteinander statt übereinander und räumen so Missverständnisse und Vorurteile aus dem Weg. Aber es gibt nicht nur nützliche Infos und Fun Facts aus der Landwirtschaft, sondern die 30-jährige Maja, die gibt auch Einblicke in das Leben einer jungen Landwirtin. Wie läuft eine Hofübergabe ab und wie vielleicht auch die Suche nach einem Lebenspartner oder einer Lebenspartnerin? Und was passiert dann, wenn eine Landwirtin einen Landwirt heiratet und beide schon einen eigenen Hof besitzen? Auch interessant, wie die Bauern gearbeitet haben, die Maja bei ihrer Agrarweltreise getroffen hat. Und was macht die Ernte 2023 zur Herausforderung? All diese Fragen beantwortet der Podcast 63 Hektar und den gibt's alle 2 Wochen in der ARD Audiothek und natürlich als Link ganz bequem in unseren Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.